So sollte man ein Portfolio aufbauen, dass es langfristig sauber funktioniert, und das tut es auch. Ich finde, man sieht jetzt aufgrund dieser Zahlen her noch nicht, dass wir da so eine extreme Übertreibung sehen wie im Jahr 2000. Eigentlich hat der technologische Fortschritt, ich glaube, einen 7-mal höheren Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft als im Endeffekt die anderen Faktoren. Eigentlich spielen die Börsen ja genau das. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr gegenüber Bitcoin skeptisch werden, und wenn ich halt zu sehr überzeugt bin, dass ich die Welt verstehe, dann neige ich vielleicht dazu, doch auch Fehler zu begehen. Und das beste Investment ist tatsächlich die Investition in die klassische, sagen wir mal, althergebrachte Wirtschaft, in die Unternehmen, in Value-Unternehmen, weil...
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Finanzexperte und ihm gehört ein Multifamily Office. Herzlich willkommen zurück, Christian Fuchs.
Danke dir, Mario. Schön, dass ich da sein kann. Und zuallererst möchte ich es nicht versäumen, dir ein gutes neues Jahr zu wünschen. Viel Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen.
Danke dir. Dir natürlich auch und
Dankeschön.
Euch zu Hause natürlich auch wünschen wir nur das Allerbeste. Natürlich Gesundheit, aber auch gerne natürlich ein gutes Börsenjahr. Das ist dann doch nicht ganz so wichtig, aber doch auch erfreulich.
Ja.
Danke dir, Christian. Schön, dass du da bist und heute... Ganz wichtig, rationalen Input, dass die Leute richtig tanken können jetzt hier am 1. Januar zum Jahresstart. Blicken wir vielleicht erstmal zurück.
Ja.
Was wir aus diesem, es war glaube ich schon für viele ein wildes, ein anstrengendes Jahr, und am Strich war es dann doch ein gutes Jahr. Zwischendrin sah es ja düster aus, Handelskrieg, der Zollwahnsinn, der Liberation Day, Angst, manche natürlich auch vor einem echten Krieg. Es ist Wahnsinn, die USA im Umbruch, explodierende Staatsschulden, ob in den USA, dann Japan. Also man könnte jetzt noch lange weitermachen. Was können wir aus diesem Börsenjahr lernen aus 2025?
Also das Erste, was man, glaube ich, lernen kann und sollte, ist, dass man es halt wieder nicht prognostizieren konnte, was passiert. Wir haben auch mal eine Grafik vorbereitet. Vielleicht können wir uns die anschauen. Das ist hier die Grafik Nummer 2, wo wir bis zum Enddatum 15.12., bis dahin hatten wir die Daten jetzt mal vorliegen, uns anschauen konnten, wie haben sich Bitcoin, wie hat sich der US-amerikanische Aktienmarkt, alles in Euro gerechnet, entwickelt. Und wir sehen, dass eben der Bitcoin, also die Kryptowährung, gut nach unten gegangen ist seit Jahresanfang. Wir sehen, dass Silber der absolute Outperformer war, Gold dann im Endeffekt auch. Davon hat Kanada profitiert. Europa hat tatsächlich auch die USA in Euro geschlagen, der Aktienmarkt.
Aber ganz wichtig, das ist jetzt in Euro für alle,
die sich vielleicht fragen. Euro. Ja, ja, genau.
Die USA da so schlecht sind.
Für uns als Euro-Anleger ist es natürlich auch wichtig, das Ganze in Euro zu betrachten und nicht in den Fremdwährungen. Der Fehler wird ja öfters gemacht, dass man dann auch die Entwicklung der einzelnen Länder in den Landeswährungen zeigt. Das ist eigentlich unsinnig. Also in Euro sieht es tatsächlich so aus. Und ich finde, da kann dann jeder mal auch so ein bisschen die Hand aufs Herz nehmen und sich überlegen, habe ich das so vermutet oder wie war ich dann auch Anfang des Jahres letztlich aufgestellt? Lag ich richtig oder falsch? Und ich glaube, dass wir daraus lernen sollten, auch aus 2025, erstens mal, dass es immer die Ängste gibt, dass es auch immer die FOMO gibt, die Fear of Missing Out, dass wir aber nichts prognostizieren können und dass ein Vermögen aus dem Grunde eigentlich so gestaltet werden sollte, dass wir davon unabhängig sind, erstmal was an den Kapitalmärkten passiert. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, und das ist ja auch mal was Positives in diesen Zeiten, die Welt ist nicht untergegangen in 2025.
Wieder nicht,
Mensch. Wieder nicht. Den Euro gibt es immer noch und wir befinden uns auch noch nicht irgendwie im Dritten Weltkrieg oder so. Ja? Also das heißt, eigentlich erstmal ein relativ normales Jahr, aber ich weiß natürlich, dass auch das Jahr für viele schwierig war, auch beruflich und so, aber trotzdem an den Kapitalmärkten normales Jahr.
Ich muss dir noch ein Kompliment machen, weil einer der Sätze des Jahres ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht mehr, welches Interview es war. Ich glaube sogar, es war, als es richtig stürmisch war, nach dem Liberation Day oder darum herum, wo du gemeint hast, ja, es war jetzt offensichtlich, aber was ist denn jetzt offensichtlich? Im Nachhinein ist alles immer offensichtlich. Und das finde ich, das ist immer eine ganz spannende Frage, wie du es gerade gesagt hast. Wenn man sich mal überlegt, habe ich das so vorhergesehen? Weil dieser Hindsight-Bias verzerrt natürlich immer, dass man denkt, ja, eigentlich genau. War es ja klar und eigentlich wollte ich ja Silber kaufen und eigentlich wollte ich den Bitcoin ja auch schon verkaufen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Learning. Gold, Silber, man sieht ja durch die Decke. Was folgerst du daraus? Weil viele machen sich da auch ein bisschen Sorgen. Also man kann es natürlich positiv sehen. Ist das jetzt ein Rohstoff-Superzyklus? Ist es auch ein extremes Misstrauensvotum gegenüber den Staaten? Ist es einfach Angebot und Nachfrage oder auch ein dann vielleicht zu knappes Angebot bei Silber?
Also schätzt du das ein? Man muss sich ja immer ein bisschen verwehren und du kennst mich da ja auch ein bisschen. Also ich bin immer vorsichtig, wenn es um Kausalitäten geht. Ja, im Nachgang kann man natürlich immer sagen, es ist die Kausalität so und so und das ist alles logisch und hat alles so kommen müssen. Das führt aber dazu, dass viele dann natürlich auch sagen, naja, wenn ich diese Kausalität immer herstellen kann, dann kann ich mir ja auch aus bestimmten Dingen, die passieren, die Zukunft herleiten, weil dann muss diese Kausalität ja auch gelten und das ist eben nicht der Fall. Das heißt, die einfachste Antwort, was ist da passiert, ist ja, es ist mehr Nachfrage da gewesen als Angebot, deswegen sind die Preise gestiegen. Aber jetzt kann man natürlich sagen, okay, was sind jetzt die Faktoren gewesen? Ja, wenn man sie mal anführen möchte, dann kann man sagen, gut, wir hatten einfach ein Krisenjahr auch in der Geopolitik. Wir haben immer noch eben Kriege in der Ukraine, die nicht beendet sind. Wir haben auf der anderen Seite starke Staatsdefizite, die ausgeweitet werden in Europa, in den USA, was auch ein bisschen eben die Angst vor dem Systemcrash oder sowas gefördert hat, wo die Leute gesagt haben, ich möchte dann irgendwo doch eher in mehr Sicherheit gehen. Und da ist halt eben Gold und teilweise auch Silber so eine ultimative Endwährung, wenn man so möchte. Und beim Silber ist es tatsächlich auch so, dass einfach eine enorme Nachfrage da ist hinsichtlich Photovoltaik, neue Technologien, auch in der Industrie. Und dass diese Nachfrage eben nicht bedient werden kann. Und das schon seit vielen Jahren nicht. Die Silberproduktion kann ja nicht einfach eben von heute auf morgen hochgefahren werden. Und dann könnte man sagen, eben in der kausalen Vergangenheitsbetrachtung, dass diese Faktoren dazu beigetragen haben, dass die so durch die Decke gegangen sind, die Edelmetalle, ja.
Das Spannende ist, viele Sachen hätten ja auch auf den Bitcoin zugetroffen, dass man sagt, ja, wenn man es gewusst hätte, Gold und Silber laufen sollte, man sagt, ja, Bitcoin hätte dann wahrscheinlich auch ein gutes Jahr gehabt, aber da hat es ja nicht funktioniert. Jetzt kann man das nicht eins zu eins vergleichen, aber da sieht man ja auch schön, dass dann gewisse Gründe oder Voraussetzungen dann auch einen unterschiedlichen Outcome haben können.
Ja, Bitcoin, das ist schon eine interessante Sache, weil es gab ja eigentlich eine relativ hohe Korrelation auch immer zur Nasdaq beim Bitcoin und zur Technologie. Und ich meine, so ab Oktober ist es so ein bisschen abgebröckelt. Und läuft es auch in gegengesetzte Richtung? Kann man sich fragen, warum das so ist? Ich weiß es nicht. Also einen Wert wie ein Bitcoin kann man nicht bewerten. Aber interessant ist schon, also ich habe mich in den letzten Monaten auch öfters mal mit Leuten unterhalten, die aus der Technologie kommen. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr gegenüber Bitcoin skeptisch werden. Und vielleicht kommen wir im späteren Verlauf auch nochmal dazu, zu dem ganzen Thema Technologie und Bewertungen. Vielleicht schlagen da auch erste Effekte durch, wo man dann auch sagt, naja, vielleicht haben die Kryptowährungen doch nicht so viel Zukunft.
Bewertung ist ein gutes Stichwort, denn das ist die Frage, die haben wir uns vor einem Jahr auch schon gestellt, aber jetzt stellen wir uns sie wahrscheinlich noch lauter. Viele Experten warnen ja auch, KI-Blase, hohe Bewertungen, US-Aktien so teuer wie noch nie, Konzentration ist brutal. Wo stehen wir jetzt denn wirklich, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern einschätzt, in dieser Blase? Oder ist es überhaupt eine?
Also ich habe da auch zwei, drei Sachen vorbereitet, aber vielleicht grundsätzlich mal vorweg. Ne? Es gibt viele Experten, ja, aber keiner kennt die Zukunft. Und insbesondere Volkswirtschaftler oder Portfoliomanager sind in aller Regel sehr eloquent und können viele kausalen Zusammenhänge dann letztlich auch schön präsentieren. Aber es heißt halt nicht, dass es so kommen muss. Das ist dann das Problem. Die Zukunft ist eben ergebnisoffen. Und deswegen sollte man eben nicht so viel drauf geben. Wenn wir uns auch mal diese Grafiken jetzt anschauen, dann können wir so einen Status quo anschauen. Wir können uns überlegen, wie war das in der Vergangenheit? Wie sieht es aktuell aus? Was heißt das vielleicht? Oder was kann das für die Zukunft bedeuten? Aber es heißt ja noch lange nicht, dass es so kommen muss. Mhm. Also wenn du mal die Grafik Nummer 3 nimmst, das ist eigentlich ganz schön, das habe ich mal rausgezogen, auch aus Daten von JP Morgan, aus dem Guide to the Markets. Da sieht man auf der linken Seite die Gewichtung von US-Aktien am globalen Aktienmarkt. Das ist dieser graue Graph. Und dann sehen wir diesen grünen Graphen, das ist die Gewichtung des US-Technologiesektors auf dem eben US-Markt. Und jetzt sehen wir sehr schön hier ab 96 abgetragen, dass einerseits, was wir alle wissen, aufgrund der hohen Marktkapitalisierung haben die USA mittlerweile einen wahnsinnig hohen Anteil am globalen Aktienmarkt.
Also höher als damals.
Also höher als damals sogar, ja. Und jetzt diese grüne Linie ist aber sehr interessant und da sieht man wunderbar diese wahnsinnige Blasenbildung hier um das Jahr 99 bis 2002, wo das nach oben geschossen ist und dann nach unten.
Sprung, ja, das ist Wahnsinn, ne?
Was wir dann aber im weiteren Verlauf sehen, das ist auf das Jahr 2025, 26 hinweg, dass wir einen so extremen Anstieg eigentlich nicht sehen, sondern wir sehen eine kontinuierliche Bewegung nach oben. Ja, wenn wir jetzt auf die rechte Seite gehen, dann ist das Ganze nochmal aufgeteilt in den S&P 500 als den Standardindex und den S&P 500 Technologie. Und da sieht man auch die Bewertung. Und in der grauen Linie kann man betrachten, dass wir ein Bewertungshoch eben da im Jahr 2000 hatten. Dieses Bewertungshoch beinhaltet aber auch diese wahnsinnig hohe Bewertung des Technologiesektors, die damals über 50 vom KGV war. Jetzt haben wir heute von dem Gesamtindex her sind wir noch unter dieser Spitze der Bewertung bei .com, aber dieser Technologiebereich ist noch gar nicht so hoch bewertet. Mhm. Also das heißt, befinden wir uns eine Blase, ja oder nein? Ich kann es dir nicht beantworten, man weiß es erst nachher. Aber man geht eigentlich davon aus, bei solchen technologischen Neuentwicklungen, wie wir es jetzt auch haben, hinsichtlich KI, dass die so zwischen, ja, einige Quellen sagen 4 bis 8 Jahre oder 3 bis 7 Jahre dauern, wo die Innovatoren erstmal wahnsinnig davon profitieren aufgrund ihrer Bewertung, bevor es dann letztlich in den Rest der Wirtschaft übergeht. Und ja, ich weiß nicht, ChatGPT 2022, 23, also sind wir vielleicht im 2., 3. Jahr, das kann auch schon noch mal ein bisschen so weitergehen. Wir wissen es natürlich
nicht. Ende 22, glaube ich, kam es raus und der Hype ging dann los. So, das müsste Januar, Februar 23 gewesen sein.
Irgendwie so.
Wenn ich mich nicht.
Genau. Also, wir wissen es nicht. Aber ich finde, man sieht jetzt aufgrund dieser Zahlen her noch nicht, dass wir da so eine extreme Übertreibung sehen wie im Jahr 2000.
Ja. Wie ist es denn damals gelaufen? Du hast gerade angesprochen, Innovatoren, wer profitiert dann? Weil da machen sich ja auch viele Sorgen nach dem Motto, ja, das sind jetzt alles gehypte Aktien. Natürlich ist das schön, die Rechenzentren werden gebaut und die Chips werden gebraucht. Mhm. Aber vielleicht wird ja auch falsch investiert über Investitionen. Und dann irgendwann merkt man, bei Meta gab es ja auch schon die Probleme, dass man dann gemeint hat, ja, die geben jetzt viel Geld aus, kommt das wieder rein? Bei Oracle dann die Schulden und so weiter und so fort. Viele Zweifel. Wie endet das denn für die Innovatoren am Ende normalerweise?
Also es ist sehr interessant, da hat Joe Davis, das ist der, ich glaube, Global Chief Economist von Vanguard, der hat ein neues Buch veröffentlicht. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber es gab auch ein Interview dazu und das habe ich mir angeschaut und ich fand die Ideen ganz interessant. Also ich hole ein bisschen weiter aus, um dann auf diese Frage zu antworten. Und die Idee war, dass er gesagt hat, grundsätzlich ist davon auszugehen, dass technische Innovation, Technologie einen viel stärkeren Einfluss hat auf die wirtschaftliche Entwicklung als zum Beispiel die Demografie oder auch zum Beispiel Fiskalpolitik oder Staatsverschuldungen, die ja als grundlegende Treiber erstmal für normale Prognosen gelten, wie jetzt EZB oder Regierungen machen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung. Jetzt kommt Vanguard nach vielen Studien zu dem Ergebnis und nach vielen Daten, dass sie sagen, eigentlich hat der technologische Fortschritt, ich glaube, einen 7-mal höheren Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft als im Endeffekt die anderen Faktoren. Und jetzt war das Ergebnis, dass er gesagt hat, eigentlich spielen die Börsen ja genau das, nämlich eine Bipolarität. Auf der einen Seite befinden wir uns in einer Welt, wo wir wissen, die westliche Welt leidet an Überalterung. Wir haben auch inflationäre Tendenzen hinsichtlich dieses ganzen Thema mit Überschuldung und Staatsdefiziten. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Technologie, die viele der Probleme und Herausforderungen, die wir haben, lösen könnten. Und eigentlich spiegelt sich das dann auf der einen Seite an dem extrem gestiegenen Goldpreis wieder. Das ist die Angst vor dieser alten Welt. Und auf der anderen Seite in hohen Bewertungen der Technologie. Und das kam ja auch so bisher noch nicht vor, dass diese beiden, ich sag mal, Anlagen parallel so stark gestiegen sind.
Man könnte sogar sagen, die Technologie muss uns eigentlich helfen, weil sonst...
sonst haben wir ein Problem. Also Vanguard kommt zu dem Ergebnis, dass sie sagen, eigentlich kann, wenn das wirklich so funktioniert, wie man es heute andenkt, kann die KI dabei helfen, dass... Oder sagen wir so, hat sie eine Auswirkung, dass circa 17 Millionen Babyboomer in den USA nicht in den Ruhestand gehen. Das heißt, 17 Millionen Arbeitskräfte bleiben erhalten. So, wenn man jetzt das betrachtet und anschaut, was bedeutet das, dann kommt Vanguard auch zu dem Ergebnis, wie viele andere auch, dass eigentlich, wenn man dann die Innovatoren sieht, dass das eigentlich nicht das beste Investment ist, sondern das beste Investment ist tatsächlich die Investition in die klassische, sagen wir mal, althergebrachte Wirtschaft, in die Unternehmen, in Value-Unternehmen, weil nämlich die diese Technologie irgendwann übernehmen werden. Das zeigt auch die Historie, dass im Endeffekt der Wissenstransfer von den Innovatoren dann weggeht in die gesamte Wirtschaft und erst dann profitieren wir alle. Mhm. Jetzt wissen wir eben auch aus der Historie heraus, wie hat sich zum Beispiel in der Dotcom-Blase, nachdem dann die Innovatoren so hoch bewertet waren, wie haben die sich weiterentwickelt? Und da haben wir auch mal was vorbereitet, das ist auch von JP Morgan, wo wir mal gesagt haben, wir nehmen die sieben Haupttreiber der damaligen Blase von Microsoft bis Nortel Networks und stellen das mal gegenüber zum S&P 500 und sagen, wie hoch war die Bewertung zum damaligen Zeitpunkt im März 2000 und wie hat sich dann die einzelne Firma jetzt bis zum heutigen Tag weiterentwickelt. Jetzt andere Werte wie Yahoo oder AOL oder Amazon sind da nicht mit drin, das sind aber dafür eben auch ein paar kanadische Werte mit drin. Jetzt sieht man, es gibt Einzelne wie Microsoft, die haben sich sehr positiv entwickelt, auch Oracle, wobei ich glaube, die Zahl auch hier vor dem Kurssturz jetzt noch war, ja, haben sich auch grundsätzlich sehr gut entwickelt. Aber es gibt eben viele wie Lucent oder Nortel Networks oder Intel, die haben letztlich überhaupt nichts gebracht. Und damit müssen wir eben jetzt auch rechnen. Ja, das heißt, dass von den großen Innovatoren, von den Magnificent Seven, die jetzt da sind, eben einige eben zukünftig keine großen Renditen bringen werden. Andere oder
vielleicht halt sogar böse abstürzen.
Oder böse abstürzen.
Ja,
genau, das wissen wir nicht. Und dann kann man aber sagen, wenn ich dann ein breites Portfolio habe, kann ich davon ausgehen, dass diese Innovation letztlich dann in den breiten Markt geht und da letztlich dann auch den Mehrwert bringt. Was mir in diesem Zusammenhang noch kam, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, ich hoffe, das kannst du nachvollziehen. In diesem Zusammenhang habe ich tatsächlich auch nochmal über Kryptowährungen nachgedacht und habe mir gedacht, naja, wenn das bei Technikinnovatoren der Fall ist, dass sie eine Technologie bringen, dann wahnsinnig hohe Bewertungen haben, aber langfristig oftmals ja gar nicht so davon profitieren können, stellt sich aber in der Kryptowährung vielleicht auch die Frage, es ist jetzt kein Innovator als ein Unternehmen oftmals dahinter, aber es ist eine Technologie. Also ich habe die Blockchain, die jetzt wahnsinnig hoch bewertet wird, aber wenn sie dann vielleicht nicht in irgendeinen Use Case übergeht, in die Wirtschaft rein, wo sie dann Mehrwert bringt, stellt sich die Frage, welchen Wert hat diese Technologie am Schluss? Und wenn die Innovatoren in aller Regel es nicht schaffen, dann vielleicht langfristig in Summe ihre Werte zu halten, ist dann schon auch die Frage, ob eine Technologie, die einen bestimmten Wert zugedacht wird, diesen Wert halten kann, wenn sich herausstellt, dass der Use Case eigentlich nicht gegeben ist.
Das ist ein sehr wirklich spannender Ansatz. Vor allem, man sieht es ja auch schon, was so ein bisschen gespielt wird an den Märkten. Zum Beispiel Versicherung ist ja sowas, da hätte jetzt am Anfang keiner gesagt, KI, Versicherung, aber zum Beispiel ist so ein typisches Beispiel, wo viel erwartet wird, wo natürlich die Kosten auch massiv eingespart werden können oder dann Betrug viel besser aufgedeckt wird, nur mal um so ein Beispiel zu nennen.
Zum Beispiel.
Falls sich jetzt jemand fragt, ja, wie soll das denn laufen? Oder damals genau. Internet ist ja auch ein guter Beispiel, da hat der Handel ja zum Beispiel irre davon profitiert dann natürlich.
Genau, also die gehypten Unternehmen sind letztlich raus. Deren Innovation hat sich im Markt durchgesetzt und hat dort tatsächlich zu Wachstum geführt. Wir nutzen das seit ein, zwei Jahren auch bei uns im Unternehmen verstärkt KI für Recherchen oder derartige Dinge. Man merkt da, wie sich es einschleicht und man merkt, welchen Vorteil es bringt.
Ja. Jetzt ist eine Frage, wie man mit der Blase umgeht. Gut, es ist natürlich die Frage, bin ich jetzt bis an die Zähne bewaffnet nur in Nvidia investiert oder bin ich jetzt ein klassischer ETF-Anleger mit so einer Blase, weil die kann ja noch sehr lange gehen. Du hast es selber gerade gesagt, das kann jetzt auch noch 2-3 Jahre weiterlaufen. Und es ist ja so die Frage, wie nehme ich vielleicht ein bisschen Risiko raus? Und der Kernfehler wäre ja, ich gehe ganz raus oder stark raus und am Ende passiert der gern noch, dann läuft es weiter und dann gehe ich am Ende wieder rein, wenn es quasi wirklich vielleicht kurz vor knapp ist. Wie geht man damit rational um?
Ja gut, rational würde ich sagen, geht man immer davon um, dass man sein Gesamtvermögen hat versucht rational zu steuern und dass man sich von so einzelnen extremen Marktbewegungen, sei es in die eine oder andere Richtung, eben nicht abhängig macht. Ja? Das heißt, wenn man ein Portfolio, und du weißt ja, wir bauen die Portfolios eben auch nicht letztlich mit Einzelaktien und mit irgendwelchen Chancen, denen man nachrennen muss, sondern wenn man das rational, wissenschaftlich sauber aufbaut, dann gehe ich einfach damit um, dass ich weiß, dass eben amerikanische Aktien, Technologieaktien eben in Relation zu anderen, jetzt nicht im letzten Jahr, wie wir gelernt haben, aber in den Jahren davor eben stark gestiegen sind. Und dass das dann bedeutet, dass ich tendenziell dann dort nachinvestiere, wo ich eben schlechtere Renditen hatten. Und dort, wo eben, sagen wir mal, die Wertschöpfung, die eigentlich aus Unternehmen gegeben ist, durch die Preisentwicklung überboten wird. Das heißt, die Bewertungen zu hoch sind, da tendenziell eben nicht mehr nachinvestiere oder vielleicht sogar was rausnehme. Ja. Das ist, würde ich sagen, die einzig sinnvollste Vorgehensweise. Und das würde ja auch oder führt ja auch bei den Überlegungen, die jetzt Vanguard zum Beispiel hat dafür, dazu, dass man sagt, ich gehe jetzt eigentlich ja in diese Branchen rein, die zukünftig voraussichtlich stärker davon profitieren würden, wenn dieser Innovationstransfer stattfindet. Und und gewichte natürlich aktuell die Technologieaktien trotzdem noch. Ja, also selbst in unseren Portfolios ist USA oder S&P 500 ja auch noch mit 36% oder sowas drin. Also ist ja noch ein wahnsinnig hoher Anteil. Das heißt, da profitiere ich natürlich auch dann weiter, wenn es noch weiter steigen sollte.
Wie geht man denn mit der Bewertung um? Jetzt gibt es ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, einige Experten, die warnen und es gibt ja rauf und runter die Charts, zum Beispiel von Apollo jetzt wieder vor ein paar Tagen nach dem Motto, ja, in den nächsten 10 Jahren jetzt bei USA Renditeerwartung praktisch null, weil einfach schon so viel Rendite verfrühstückt wurde. Oder man könnte auch anders sagen, Mensch, die letzten 3 Jahre sind so gut gelaufen, das muss ja jetzt fallen, jetzt mal ganz plump formuliert.
Genau, also Bewertungen haben natürlich eine Aussage und die Aussage ist tatsächlich, dass man über die nächsten 10, 15 Jahre dann mit niedrigeren Erträgen grundsätzlich rechnen kann. Aber ich habe auch da eine meiner Lieblingsgrafiken, Grafiken mal wieder mitgebracht. Ich weiß, wir haben viele Grafiken wieder dabei, ja, aber super. Aber wenn die eben vielleicht, wenn man ein bisschen länger braucht als jetzt allein in diesem Gespräch, um das zu erfassen, kann man das Video auch stoppen und das nochmal in Ruhe studieren und anschauen. Nehmen wir mal diese Grafik Nummer 5. Die ist auch ein bisschen erklärungsbedürftig, aber ich mache es gerne nochmal, dass ich versuche, den Hintergrund hier sauber darzustellen. Also hier ist dargestellt, auf der linken Seite eine einjährige Betrachtung erstmal. Das heißt, wenn der S&P 500 eine bestimmte Bewertung erreicht hat, dann stellt sich die Frage, wie war die Wertentwicklung in den darauffolgenden 12 Monaten? Und dann ergibt sich hier ein Punkt. Ja? Das heißt, ich kann sagen, bei einer Bewertung, jetzt wenn man den ganz untersten Punkt nimmt auf dieser Grafik, bei einer Bewertung, die er mal erreicht hatte von, sagen wir mal, 13, gab es ein Jahr, da hat er tatsächlich danach minus 45% oder sowas gemacht. Jetzt kann ich mir anschauen, wie ist dann die Verteilung dieser Punkte, und ich kann, wenn es jetzt um diesen Einjahreszeitraum geht, auch erkennen, dass ich eigentlich nicht prognostizieren kann. Ich kann also nur sagen,
dabei sozusagen.
Genau, ich kann nur sagen, je höher die Bewertung ist, und das ist diese grüne Linie, also diese senkrechte Linie, je weiter ich die nach rechts schiebe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Punkte unter der Nulllinie sind, was die Rendite angeht, aufgrund der historischen Daten. Wenn ich dann aber da sage, ich gehe von dieser Einjahresbetrachtung weg, innerhalb der eigentlich eine Zukunftsprognose sowieso unsinnig ist, dann kann ich aber auf eine 10-Jahres-Betrachtung schon feststellen, dass diese Punkte sich letztlich zu einer Linie sortieren. Und diese Linie ist halt eben von links oben nach rechts unten absteigend. Und dann lande ich jetzt aktuell bei dem Bewertungsniveau des S&P 500 eben bei der Aussage, die dann auch eben so nachvollziehbar ist. Dies wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren null sein. Jetzt ist aber die tatsächlich interessante Sache, dass, ich glaube, du hattest das mal Skispringer genannt, ja, dieser Skispringer, der nach links springt.
Stimmt, der springt.
Genau, dass der jetzt in den letzten Monaten hier oben diesen Arm ausgebildet hat. Ja? Mhm. Und dieser Arm bedeutet einfach, dass selbst in den letzten 10 Jahren, wo wir schon tendenziell hohe Bewertungen hatten, trotzdem die USA oder S&P 500 nicht erwartbar hohe Renditen gebracht hat. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lang dieser Arm noch wird oder ob der dann letztlich dann abflacht und sich dann ausfüllt. Das wäre der normale Weg, aber das ist wieder das, wo wir einfach nicht wissen, was die Zukunft bringt und wo wir einfach davon ausgehen müssen, es kann morgen zu Ende sein mit dieser letztlich KI-Dominanz oder sagen wir mal, das Jahr 2025 wird weitergeführt. Da haben wir im Endeffekt ja auch schon aus Euro-Sicht schlechtere US-Renditen gehabt. Oder das Ganze springt nochmal an. Und deswegen heißt diversifizieren, mit dabei sein, aber nicht in die Panik verfallen in die eine Richtung und nicht in die Gier in die andere Richtung.
Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben. Du warst ja auch lange Banker und alle Banken machen ja diese berühmten Jahresausblicke. Mhm. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Das Lustige daran ist ja eigentlich egal, wie es läuft, ob es schlecht läuft, ob es gut läuft. Eigentlich bei den meisten Banken heißt dann immer so, ja, so 7, 8, 9%, vielleicht mal so 10 noch. Aber eigentlich ist man immer im Durchschnittsbereich.
Ja.
Wie sinnvoll ist das? Weil du hast ja schon mal sehr schön erklärt, dass der Durchschnitt in einem Jahr sehr, sehr selten praktisch nie kommt. Also entweder ist es deutlich besser oder schlechter.
Genau.
Und warum macht man das? Weil man dann halt im Endeffekt sich damit sicher nicht blamiert oder...
Ja,
also, rechnet man das wirklich irgendwie aus?
Ja klar, also ich meine, wenn du natürlich nach auf, also erstens mal hat natürlich jeder Analyst auch irgendwo sein Eigeninteresse, er möchte seinen Job behalten. Genau, also das heißt, wenn ich mich jetzt hinstelle und komme mit Extremen, dann laufe ich natürlich auch eine extreme Gefahr, dass ich extrem daneben liege. Und dann ist es halt schwierig, weil dann heißt, na gut, du wirst auch ein bisschen an dem gemessen, was du da machst, was du sagst, was du niederschreibst, und dann wird es schwierig. Ja, also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, nächstes Jahr steigt der Aktienmarkt um 20 oder 30%, dann bin ich der naive Opportunist, der die Probleme der Welt nicht versteht und der sich noch wundern wird. Ja. Wenn ich mich hinstelle und sage, der Aktienmarkt fällt um 30%, dann bin ich der Crash-Prophet sehe sowieso immer nur die Weltuntergangsszenarien oder bin der typische Deutsche, der immer Angst hat. Und wo lande ich dann? Dann lande ich halt in der Mitte. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, dass die Wertschöpfung im globalen Unternehmertum, im Aktienmarkt eben im Schnitt, sagen wir mal, nominal bei so 7 bis 9% liegt, was mache ich dann? Dann nehme ich das Jahresendergebnis und packe halt 7 bis 9% drauf und dann habe ich, sagen wir mal, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch wieder im Schnitt aller Analysten liege. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass es zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht so kommen wird. Auch da haben wir nochmal eine Grafik vorbereitet, die das so ein bisschen historisch darstellt. Seit 1980 der MSCI Europe Index, wo man schön sieht, was war in jedem Jahr der Verlust im Jahresverlauf, das ist dieser rote Punkt unter der Nulllinie. Was war dann tatsächlich der erzielte Ertrag im Kalenderjahr? Das ist dann im Endeffekt das Balkendiagramm nach oben. Und da liegen wir halt im laufenden Jahr einerseits bei -16%, beim Verlust im Jahresverlauf, das war dann irgendwo wahrscheinlich im April rum, und jetzt zum Stand 15.12., was das Ende dieser Datenhistorie ist aus der Auswertung von JP Morgan, haben wir halt eben 15% Rendite gehabt. So, und jetzt kann ich sagen, nehme ich Mittelwert, bin ich bei null. Jetzt kann ich natürlich keine Prognose stellen als Aktienanalyst, dass Aktien keine Rendite bringen, also sage ich, dann nehme ich halt meine 7%.
Warum? Was mir gerade vorher eingefallen ist, du hast ja auch von Ökonomen gesprochen. Der Ökonom wird sich das ja im Zweifel jetzt anschauen und sagen, naja, hier hohe Bewertung, 10 Jahre und das Weltwirtschaftswachstum auch nicht so berauschend. Mhm. Aber Ökonomen sind ja meistens sehr schlechte Investoren. Also da gibt's auch gute, aber ich glaube, auch jetzt meine Erfahrung, also ich habe auch noch nie von einem Ökonomen gehört, dass eigentlich alles gut läuft. Also eigentlich, die Ökonomen sagen immer so, geht schon, könnte aber besser laufen. Warum sind denn Ökonomen keine guten Investoren oft?
Naja, also erstmal glaube ich, dass es viel vielleicht mit einer gewissen Selbstüberschätzung oder Hybris zu tun hat. Also in der Person selber dann vielleicht liegt, dass man eben denkt, man versteht diese ganzen kausalen Zusammenhänge, aber versteht dann eben nicht, dass die Zukunft eben leider trotzdem oder zum Glück oftmals trotzdem ergebnisoffen ist. Und das Zweite ist, dass auch in der Ökonomie, also die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes oder einer Region nicht unbedingt mit Aktienmärkten zusammenhängen muss. Ja, also Emerging Markets zum Beispiel hatten über Jahrzehnte sehr, sehr, sehr gute wirtschaftliche Entwicklung, was Wirtschaftswachstum angeht, und trotzdem sind die Aktienmärkte dahin gedümpelt oder andersrum. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Zusammenhänge, die eben nicht da sind in der Kausalität, und wenn ich halt zu sehr überzeugt bin, dass ich die Welt verstehe, dann neige ich vielleicht dazu, doch auch Fehler zu begehen.
Jetzt haben wir viel über die USA gesprochen. Mhm. Jetzt haben wir gerade schon einen Schlenker gemacht nach Europa. Wie sind wir denn generell bewertet? Weil das monieren ja viele auch zu Recht immer. Es heißt immer der Aktienmarkt, aber dabei sprechen die meisten eigentlich immer über US-Aktien. Es gibt ja noch einen bisschen anderen Aktienmarkt auf der Welt. Wo stehen wir denn da?
Genau, also auch da nochmal einen Schritt zurück. Also wir empfehlen ja jedem, sich tatsächlich nicht immer nur um irgendwie Aktienmärkte oder so zu drehen, sondern es kommt ja immer letztlich auf die Steuerung des Gesamten an. Ja, und jetzt ist der Aktienmarkt, dem ordnen wir zu, der Anlageklasse des Unternehmertums, die halt die einzige Anlageklasse ist, die tatsächlich langfristig eine positive Wertschöpfung hat. Und wenn ich dort investieren will, sagen wir eben in ein rational breit gestreutes, gut gemachtes, günstiges Portfolio. Und wenn man da dann tatsächlich mal reingeht, klein granularer mal schaut, wie sind wir aktuell bewertet, dann haben wir hier diese Grafik vorbereitet, auch wieder Datenquelle JP Morgan. Danke an die Herren aus der großen Bank. Und da sehen wir jetzt die Spannen letztlich der Bewertung seit 1990. Das ist die Datenbasis. Wir sehen die durchschnittlichen Werte der Bewertung seit 1990. Wir sehen die aktuelle Bewertung und die Bewertung zum Jahresanfang, aufgeteilt erstmal in Regionen auf der linken Seite. Und da sehen wir, dass die Welt, also der Weltaktienmarkt, der ist hier dargestellt, soweit ich weiß, mit dem MSCI World, dass wir da eigentlich vom Jahresanfang bis jetzt von der Bewertung her gestiegen sind und auch über den Durchschnittswerten liegen. Wenn wir dann aber uns anschauen, woher diese hohe Bewertung kommt, dann sehen wir eindeutig, die kommt aus den USA. Europa ohne Großbritannien, Schwellenländer und China sind tatsächlich seit jetzt den historisch 35 Jahren, wo diese Daten eben hier genommen werden, durchschnittlich bewertet, sind jetzt dieses Jahr teurer geworden, aber sind durchschnittlich bewertet. Das heißt, wenn ich heute ein Portfolio baue, das auf die Welt gestreut ist, wo ich die USA eben vielleicht nicht wie im MSCI World mit über 70% gewichte, dann habe ich trotzdem ein Portfolio, was nicht extrem hoch bewertet ist, auch im Vergangenheitskontext. Wenn ich jetzt eine weitere Streuung noch mache und sage, ich gehe jetzt nicht nur auf die Regionen, so ich gehe in einzelne Aktiensegmente, also ich gehe Large Caps wie auch gezielt Small Caps, dann sehe ich sogar interessante Themen, wie dass Small Caps eigentlich über die Regionen, die hier dargestellt sind, und ich glaube, für die anderen Regionen der Welt müsste das auch so gelten, Small Caps in aller Regel höher bewertet sind als Large Caps, aber tatsächlich in der aktuellen Phase viel niedriger bewertet sind.
Das heißt, USA sind ja relativ billig. Ja.
Genau, das heißt, die sind einerseits zur Historie relativ billig und andererseits sogar viel billiger als die Large Caps. Das heißt, wenn ich dann ein Portfolio baue, was weltweit gestreut ist, was Small Caps übergewichtet, habe ich ein Portfolio, wo ich an langfristigen Historie sagen kann, bin ich gar nicht extrem hoch bewertet. Deswegen ist heute genauso der richtige Zeitpunkt wie vor einem Jahr oder wie vor 5 Jahren zu investieren. Es kommt halt auf die Gesamtvermögensstruktur an und darauf, dass man eben sauberes Portfolio baut und nicht zu sehr in das eine oder andere Extrem geht. was eben wiederum die Fear of Missing Out betrifft oder halt eben die Angst, dass jetzt alles zusammenbrechen könnte.
Schauen wir uns gleich noch an, wie ein perfektes Portfolio, ob es das gibt, die Frage kann ich dir vielleicht auch noch stellen, aber versucht so nah wie möglich ranzukommen, wie das aussieht. Vorab vielleicht noch, lass uns mal konkret werden, spannende ja. Insights. Ist ja kein Geheimnis, bei Beating Beta unterstützt ihr uns ja beim Thema Roast My Depot, habt viel Einblick in die Depots von vielen Anlegern. Jetzt wollen wir hier nicht lästern oder irgendwie was schlecht machen. Es geht einfach nur darum, was man lernen kann oder was man vielleicht immer wieder sieht, was so typische Fehler sind. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Also so typisch würde ich sagen, ist tatsächlich, dass wir meistens ein Sammelsurium an Anlagen vorfinden, die wahrscheinlich aus der Historie heraus irgendwo so ein bisschen planlos angesammelt wurden. Vielleicht auf Basis von irgendwelchen Berichten, die man liest, von Dingen, die man hört. Dann wird es eingekauft. Es wird in aller Regel nicht bereinigt, so hat man zumindest den Eindruck. Es sind meistens viel zu viele Wertpapiere. Es hat eben meistens keine Struktur, keine wirkliche. Und so ein bisschen hat es mich daran erinnert, das soll jetzt auch kein Lästern sein, aber so ein bisschen hat es mich erinnert, wir Männer kommen ja so vom klassischen Jäger und Sammeln, ne? So aus den Wäldern. Und da habe ich mich manchmal schon gefragt, ob wir uns kognitiv dann so viel weiterentwickelt haben. Vor allem, weil auch die Quoten von Rohstoffen, auch von Gold und Silber, meines Erachtens überverhältnismäßig hoch sind. Und das kam jetzt auch wahrscheinlich nicht daher, dass die Leute dann schon natürlich sehr früh das alles gekauft haben und jetzt daran partizipiert haben. Sondern es kommt in aller Regel eben daher, dass diese Dinge in den Mittelpunkt drücken und dann sieht man halt, ja, wie der Jäger und Sammler, da glänzt was und da ist, das kann ich noch brauchen, das nehme ich auch noch mit dazu. Und das ist meines Erachtens eben langfristig eben, ja, sag mal so, es kann funktionieren, solange Märkte sehr gut funktionieren und dann kann ich auch den globalen Markt outperformen und da freue ich mich. Aber spätestens, wenn es irgendwann mal zu Stressszenarien kommt, dann habe ich halt ein Problem, wenn ich ein Portfolio habe, das ich nicht mehr überblicken kann und wenn ich nicht genau weiß, wie ich dann damit umgehen soll, weil ich eben bei einer Krise, wie ich es jetzt gerade vorhin auch gesagt hatte, zum Beispiel bei den Technologieaktien, wenn es dann zu einem Umschwung kommt, wenn es zu einer Krise vielleicht kommt, dann weiß ich halt nicht, welche Firmen überleben es und welche nicht.
Dann lass uns doch vielleicht mal den Schritt weitergehen, wie wir es besser machen. Vielleicht über das Thema, ja, überlasse ich gern dir. Gesamtvermögen ist ja der Ansatz, für den du stehst, ganz wichtig. Das vernachlässigen ja viele oft immer, schauen dann nur auf die Aktien, lassen den Rest außen vor und vielleicht auch Thema Liquidität steuern, wie man dann über die Punkte hinkommt zu einem sinnvollen strukturierten Portfolio.
Ja, also genau, du hattest ja gerade vorhin mal das Stichwort genannt, das perfekte Portfolio. Ne? Da muss man vorsichtig sein, weil was ist perfekt? Dann würde ich die Gegenfrage stellen, was ist das perfekte Leben? Und da ist es natürlich sehr individuell. Ich glaube, dass ein Portfolio und ein Vermögen dann in gewisser Weise perfekt ist, wenn es halt auf die individuelle Lebenssituation passt. Und dann muss ich mir überlegen, wie baue ich das auf? Erstens mal von Vermögen her, das heißt, wie bin ich auf die verschiedenen Anlageklassen investiert? Habe ich genug Liquidität, um auf alle Eventualitäten des Lebens letztlich reagieren zu können, um auch vielleicht auf Veränderungen des Kapitalmarkts reagieren zu können? Und dann geht es darum, eine Struktur zu schaffen. Einerseits im gesamten Vermögen und andererseits dann aber auch im Wertpapierportfolio. Weil ich hatte schon gesagt, solange die Märkte so gut laufen wie jetzt, solange ich im Endeffekt so tolle Momentum-Effekte drin habe, da kann ich mich wieder König fühlen mit meiner Einzelaktienselektion. Aber wenn es dann irgendwo zu einer Krise kommt, dann wird es eben schwieriger. Weil dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt mit jeder einzelnen meiner 100 Positionen? Und da sind nach meiner Erfahrung die meisten dann doch schon ein bisschen überfordert. Und da würde ich sagen, wenn ich dann in Richtung eines perfekten Portfolios gehen will, dann ist es für mich eins, was ich sage, es muss einer klaren Struktur folgen, es muss geringe Kosten haben, es muss einfach zu rebalancieren sein, das heißt in guten wie in schlechten Zeiten, dass ich damit umgehen kann, es muss verhindern, dass ich mit Emotionalitäten an das Thema rangehe und wenn ich mich der Sache so nähere, dann würde ich eben ein ETF-Portfolio tatsächlich aufbauen mit geringen Kosten, mit einer bisschen breiteren Diversifikation als jetzt zum Beispiel auch ein MSCI World, mit einem Vermeiden von Übergewichtungen in diesen Bereichen, die Blasen sein können, aber wir nicht wissen, ob sie es jetzt schon sind. Und dann komme ich sukzessive zu einem Portfolio, was mir sozusagen das Leben erleichtert und am Schluss nicht noch das Leben verkompliziert. Und das ist dann sozusagen das, sage ich mal, perfekte, in Anführungsstrichen, Portfolio, was ich dann für mich anstreben kann. Ich habe auch noch mal, wir haben es schon öfters gezeigt, aber mal auf Folie 9 das mal mitgebracht, wie man sich sowas vorstellen kann, auch auf Basis von ETFs, die Indizes abbilden. Also dann kann man sich überlegen, eben wie bilde ich die Welt ab? Am einfachsten ist es meines Erachtens mit Kapitalmarkt oder mit kapitalisierenden Indizes, also marktkapitalisierenden Indizes, weil die halt am günstigsten von der Darstellung sind. Wir machen es sehr gerne eben mit Indizes und mit ETFs dann, die auch voll replizierend sind, die geringe Kosten haben und dass man kaum Überschneidungen hat. Das heißt, dass wir jetzt in den USA, genauso wie in Europa oder Japan, also Large Caps, Small Caps extra abdecken und darüber eine saubere Struktur schaffen, mit wenig Überschneidungen, die sauber rebalanciert werden kann und die mir auch ermöglicht, dann in einem Crash-Szenario, dass ich einfach sagen kann, okay, ich investiere tatsächlich nach, ich muss mir keine Gedanken machen über Einzelaktien, über einzelne Unternehmen oder in dem Boom-Szenario, dass ich sage, okay, S&P 500 ist schon wieder viel besser gelaufen als alle anderen, ja, dann investiere ich doch in die anderen nach oder...
Oder kann er nochmal, wenn ich Sparpläne habe, da vielleicht anpassen, dass ich sage, ich genau. Jetzt ein bisschen mehr rein in die
anderen. Eine einfache Struktur, eine klare Struktur, die Emotionen rausnimmt und die dabei hilft, kluge Entscheidungen zu treffen. Ja.
Da hast du uns noch ein bisschen mehr mitgebracht, wenn wir da mal reingehen.
Ja. Ja, also genau.
Was noch wichtig ist.
Ja, also das, genau, das ist vielleicht was, was man noch im Portfolio-Kontext sagen kann. Jetzt ist das Portfolio, was wir machen, weicht ja auch wieder ein bisschen von der Marktkapitalisierung ab. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber wenn man der reinen Lehre folgt, dann muss man auch den Märkten vertrauen und so weiter und so fort. Und wenn der Markt sagt, dass jetzt eben 65-75% USA der aktuellen wirtschaftlichen Realität entsprechen, dann darf ich davon nicht abweichen, weil sonst treffe ich Prognosen. Wenn man jetzt ein Portfolio bauen will, was tatsächlich für die Zukunft resilienter und auch belastbarer ist, dann zeigt es sich schon, dass es sich lohnt, das Ausgewogene letztlich aufzustellen. Ich habe mal jetzt hier diese Folie 11 mal mitgebracht.
Also generell ein bisschen glätten und auch wegen der Bewertung.
Genau, ein bisschen glätten wegen der Bewertung, auch ein bisschen tiefer eben aufbauen, nicht nur Large Caps, sondern eben auch Small Caps, nicht nur Growth, sondern auch Value. Und die Effekte, die da rauskommen, die habe ich mal mitgebracht auf dieser Folie 11, die wir gerne mal einblenden können. Die ist jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ich möchte es aber doch kurz erläutern und ich hoffe, dass man es gut nachvollziehen kann. Wie gesagt, wenn man es nicht gleich nachvollziehen kann, einfach mal das Video anhalten und noch mal ein bisschen studieren. Was haben wir hier jetzt drauf? Wir haben das unterste, das ist der MSCI All Country World IMI Index. Das heißt, der die gesamte Welt rein marktkapitalisierend abdeckt. Dann haben wir drüber das ETF-Portfolio, das ich ja auch jetzt gerade mal gezeigt hatte, wie man das aufbauen kann ungefähr. Und ganz oben haben wir ein Index-Portfolio, was sich von den anderen beiden dadurch unterscheidet, dass es noch viel stärker Value-lastig ist, noch viel stärker Small-Cap-lastig und noch viel stärker von der Marktkapitalisierung abweicht. Ja, man kann das auch theoretisch mit ETFs nachbauen oder nicht. Darum sollte es aber gar nicht gehen. Es soll nur darum gehen, was bedeutet es, wenn ich ein Portfolio belastbarer aufbaue und breiter diversifiziert und bei geringen Kosten. Und dann sehen wir jetzt über den Zeitraum, das könnte man jetzt hier mal rechnen, von 01.01.99 bis 31.10.2025, dann sieht man über rollierende Zeiträume von 1 bis 20 Jahren, was passiert mit der Durchschnittsrendite dieses Portfolios. Das ist diese weiße Linie in der Mitte dieses Balkendiagramms und mit der Volatilität nach oben oder nach unten um diese Durchschnittsrendite. Und während jetzt das am breitesten diversifizierte Portfolio, da sind ca. 12.000 Aktien drin, über den rollierenden Einjahreszeitraum tatsächlich in der Historie die höchste Rendite hatte, aber auch die höchste Volatilität, dreht sich das Bild, je länger mein Anlagehorizont ist. Ja, das heißt, wenn ich dann hier auf spätestens auf 3, 4, 5 Jahre gehe, sehe ich, dieses Portfolio hat eine geringere Volatilität aufgrund dieser breiteren Aufstellung um die Durchschnittsrendite und eigentlich langfristig dann die höchste Renditeerwartung. Das heißt, und da muss ich mal eine Lanze brechen für meinen werten Kollegen Dr. Gerd Kommer, ja, das heißt, wenn man auch sein ETF anschaut, dann versucht er genau das letztlich anzustreben. Das heißt, zu sagen, ich gehe aus diesem Blasenrisiko raus, ich baue ein resilientes Portfolio und ich strebe langfristig die höchsten Renditeerwartungen an bei geringstmöglicher Volatilität. Und das wird langfristig, wenn man der Kapitalmarktwissenschaft glauben will, auch funktionieren, hat aber kurzfristig immer die Folge, dass du natürlich in aller Regel, wenn die Märkte sehr gut laufen, wenn sich vielleicht aktuell gerade Blasen bilden, wer weiß es in Amerika, du halt immer ein bisschen schlechter bist. Das heißt, die Aussage, naja, MSCI World ist jetzt besser als Gerd Kommer ETF, ist dann in Summe ein bisschen naiv.
Also wirklich langfristig schauen und so kann man dann Risiko und Rendite beides optimieren.
Genau, so kann man Risikorendite optimieren. Wenn die Märkte super laufen, wenn USA super läuft, es wird immer einzelne Regionen geben, die besser laufen als die ganze Welt. Es wird immer einzelne Aktien geben, die besser laufen als die Region. Es wird immer den Lotto-Spieler geben, der gewinnt. Der hat dann auch einen höheren Ertrag als die beste Aktie. Ja. Aber so sollte man ein Portfolio aufbauen, dass es langfristig sauber funktioniert. Und das tut es auch. Ja. Also es funktioniert auch gut. Ich sollte die Kosten gering halten, breit streuen. Und wie gesagt, ganz wichtig, die Emotionalität raus und diese ganzen Einzelentscheidungen, die nichts bringen, einfach alle vergessen. Aber Portfolio ist ja nur der eine Teil. Du hast ja auch gesprochen über das Gesamtvermögen und dann geht es ja auch um die Frage letztlich, wie kann ich mir das überhaupt leisten, diese Volatilitäten auszusitzen in einem Wertpapierportfolio? Da geht es zum Beispiel auch um die Liquidität.
Ja. Genau, was müssen Anleger dann noch beachten, gerade wenn wir jetzt ja in dieses neue Jahr blicken? Mhm. Jetzt ist das natürlich auch eine Binse nach dem Motto, ja, das könnte volatiler werden, aber ja, es könnte schon ein spannendes Jahr werden. Wir haben Trump, wir haben die Midterms, wir haben natürlich schon diese KI Thematik, ob es jetzt rauf oder runter geht, weiß ich nicht, aber ich kann mir einiges vorstellen. Umso wichtiger, dass man die Hausaufgaben jetzt am Jahresanfang erledigt.
Genau.
Was müssen Anleger denn machen aus deiner Sicht?
Also meines Erachtens sollte man immer mal wieder einen Punkt finden. Also wir machen das mit unseren Mandanten alle paar Monate in aller Regel, aber jeder kann das natürlich auch für sich selber machen, dass man einen Punkt findet, wo man sich hinsetzt und wo man dann mal wieder anfängt, neu zu denken und zu fragen, wie ist mein Vermögen aufgebaut? Was habe ich tatsächlich vielleicht in Immobilien? Was habe ich in Liquidität, in kurzfristigen Cashbeständen? Was ist im Aktienmarkt? Was habe ich dann vielleicht in Kryptowährung oder Gold und Silber? Und passt eigentlich diese Struktur noch zu dem, wie ich es haben will? Ja, weil ich sage immer, man kann alles machen, aber man muss halt die richtige Motivation dazu haben, die richtigen Gründe, damit man dann auch letztlich nicht enttäuscht ist, wenn es halt eben anders kommt. Und unserer Erfahrung nach ist ein wesentlicher Teil halt eben die Frage, wie viel Liquidität brauche ich in meinem Vermögen? Weil die Liquidität ist das Bindeglied zwischen den Unwägbarkeiten des Lebens und den Unwägbarkeiten des Kapitalmarkts. Wenn ich genug Liquidität habe, kann ich auf das eine oder andere letztlich reagieren. Das heißt, wenn ich mich am Jahresanfang hinsetze, sage ich jedem, mach deine Vermögensbilanz. Überleg erstmal, wie viel Liquidität brauchst du. Auch da haben wir mal was Kleines vorbereitet, einfach nur als kleine Gedankenstütze, wie man sowas aufbauen kann. Wir haben hier mal 4 Blöcke reingeschrieben. Wir haben mal gesagt, es gibt also so eine eiserne Liquiditätsreserve. Da spricht man ja dann eben von einem Vielfachen vielleicht eines Monatsgehaltes, einfach zur Abdeckung von unplanbaren Zahlungsverpflichtungen. Keine Ahnung, Waschmaschine ist kaputt, Auto ist kaputt oder
also derartige Dinge. Also was ich halt ersetzen muss.
Was ich ersetzen muss. Dann kann ich Rückstellungen bilden für Dinge, wo ich weiß, dass die kommen werden, also planbare Zahlungsströme. Mhm. Zum Beispiel, ich möchte einen großen Urlaub machen oder ich möchte, keine Ahnung, ansparen für ein Auto, weil ich weiß, in 2-3 Jahren brauche ich ein neues. Dann, wenn ich schon älter bin, kann ich mir überlegen, was brauche ich denn eigentlich als so eine Art, wir haben es mal, ein bisschen sperriges Wort, aber wir haben es mal Erwerbslosigkeitsreserve genannt. Also wenn tatsächlich laufende Zahlungsströme ausfallen würden, was brauche ich dann, um darauf zurückzugreifen, um über eine bestimmte Zeit damit hinwegzukommen, meine Lebenshaltungskosten zu decken? Und dann hat man noch obendrauf so eine Art Investitionsreserve oder es kann auch ein risikoloser Portfolioanteil sein. Wenn jetzt einer sagt, nee, 100% Aktienmärkte möchte ich dann gar nicht von dem Teil, wo ich investiere, sondern ein bisschen risikolos soll mit drin sein, kann ich das auch noch machen. Und das ist so eine kleine Eselsbrücke, dass man sagt, wie näher ich mich dem Thema? Ich habe vor ein paar Wochen mal mit einem sehr intelligenten aktiven Fondsmanager gesprochen, der auch, ich glaube, Doktor der Philosophie ist, nicht Dr. Beck, muss ich dazu sagen.
Der auch.
Genau, das war auch sehr interessant. Der hatte zu mir gesagt, Herr Fuchs, ich verstehe alles, was Sie sagen, aber warum dreht sich immer so viel um die Liquidität? Im Endeffekt kann ich doch wirklich sagen, ich lege mein ganzes Vermögen in Aktien an. Ja? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, grundsätzlich hat er natürlich recht. Also ich kann natürlich auch sagen, wenn ich mehr als 10 Jahre in Aktien investiert bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Aktien, die ich irgendwann mal gekauft habe, dass die nach 10 Jahren unter Null sind, ist ja wahnsinnig gering. Mhm. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich lang genug investiert bin, brauche ich letztlich keine Liquidität, weil dann entnehme ich immer aus dem Portfolio, wenn ich was brauche und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da unter Null liege, ist nahezu Null. In der Praxis ist es halt leider anders oder ist es anders. Und da geht es halt darum, dass man als Vermögensinhaber sich überlegt, wie baue ich so auf, dass ich auch emotional mit zurechtkomme. Und da spielt halt eben die Emotion auch eine große Rolle. Und das heißt auch, dass ich mich über Gewinne an den Börsen in aller Regel, ich glaube, die schmerzen 10-mal mehr, also Verlust an der Börse schmerzen 10-mal mehr, als ich mich über Gewinne freuen kann. Und deswegen ist es schon gut emotional, dann auch zu sagen, ich habe eine gewisse Reserve und ich habe auch gewisse Reserven für die Familie und da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich dann zu stark von Schwankungen abhängig bin. Ja.
Das ist immer sehr wichtig, weil die Frage kommt immer so, ja, die Cash-Quote, und dann kommt immer die Frage, ja, ist das jetzt Cash, mit dem du deine Miete bezahlst, oder Cash zum Investieren? Und das ist, glaube ich, ja, man kann es nicht oft genug erklären. Ich glaube, eine ganz wichtige Hilfe auch für die Leute. Und wenn man dann wenn ich jetzt von Cash spreche, dann spreche ich von Investitionsreserve zum Beispiel, nicht von,
genau,
da ist jetzt die Miete nicht mit.
Man muss auch berücksichtigen, diese ganze Cashquote ist natürlich auch dynamisch, ja, so wie das Leben dynamisch
klar,
ist,
die Aktienmärkte.
Also das heißt, wenn ich so eine Planung mache, dann muss ich auch berücksichtigen, was ist eigentlich meine Sparquote, oder muss ich vielleicht was entnehmen? Oder ein anderer Punkt, der kann auch interessant sein, darüber mal nachzudenken, ich plane vielleicht eine Immobilie zu kaufen. Wenn ich jetzt sage, ich baue mir das Eigenkapital für eine Immobilie auf, dann darf ich damit ja auch nicht spekulieren. Also da kann ich ja keine Volatilitätsrisiken eingehen. Auf der anderen Seite kann ich sagen, naja, wenn ich so viel Kapital aufgebaut habe, dass es mir für die Eigenkapitalstellung, für den Kauf der Immobilie reicht. Und wenn ich die Kapitaldienstfähigkeit habe und der Bank dann am Schluss egal ist, ob sie mir 40%, 50%, 60% oder 70% finanziert, dann kann ich sehr wohl theoretisch sagen, naja, dann nehme ich jetzt doch einen Teil, gehe in den Aktienmarkt. Wenn der Aktienmarkt stark fallen sollte bis zum Zeitpunkt des Immobilienerwerbs, dann weiß ich, dass zukünftige Renditeerwartungen höher sind. Dann nehme ich halt einen höheren Leverage auf meine Immobilie auf. Und wenn es andersrum ist, dann halt einen geringeren. Ja? Das heißt, ich kann schon dann in der laufenden Begleitung meines Vermögens, in dessen Entwicklung, überlegen, wie ich das dynamisch dann anpasse und wie ich damit umgehe. Ja.
Sehr gut, Christian. Ich glaube, dann haben wir heute das Wichtigste geklärt für 2026. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben. Und keine Sorge, ich glaube, du hast noch was Wichtiges für die Anleger. Ich will noch verweisen auf Bootcamp Börse mit dem geschätzten Kollegen Marian Kubocz. Alle, die jetzt fragen, ja, was ist denn eigentlich mit Anleihen? Da habt ihr vertieft über das Thema Anleihen gesprochen. Und ihr findet rechts oben, da ist ein kleines i, wenn ihr da draufklickt, findet ihr dann das verlinkte Video. Christian, was würdest du den Leuten gerne noch mitgeben vielleicht
zum
Jahresstart?
Also vielleicht, es gibt ja durchaus viel intelligentere Menschen als mich, und ich möchte mal ein Zitat noch von Charlie Munger mitgeben. Das wird ihm zumindest zugeschrieben. Auch von den ganzen Themen mit den Unsicherheiten, die wir haben, und mit dem Thema Prognosen und das alles, was uns jetzt am Jahresanfang alles einholt. Und ich lese das Zitat einfach mal vor, und das kann man auf sich wirken lassen. Insbesondere der letzte Satz, den finde ich schon sehr klug. Also, Vorbereitung ist eine Geisteshaltung, mentale Stärke kann man nicht kaufen. Du kannst sie nur durch Bescheidenheit und Erfahrung aufbauen. Und nichts macht demütiger, als zuzusehen, wie der Markt dein Genie ignoriert. Ich glaube, dabei kann man es bewenden lassen.
Sehr schön, Christian. Herzlichen Dank dir und nochmal einen guten Start ins neue Jahr.
Danke dir auch.
Euch natürlich auch. Ich hoffe, euch hat's gefallen, und ja, lasst uns gerne Feedback da und Fragen. Vielleicht können wir die dann fürs nächste Mal aufnehmen. Sehr, sehr gerne. Und wenn dir solche Interviews gefallen, kannst du mir einen riesen Gefallen tun zum Jahresstart und meinen Kanal abonnieren. Danke dir. Danke euch. Kommt gut rein ins neue Jahr. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.